Das ist ja doch ziemlich voll. Das merkt man immer gar nicht, wenn man hier in der ersten Reihe sitzt, dass sich der Raum ziemlich füllt. Ja, wie super, dass ihr da seid, liebe Geschwister. Und dass ihr eingeschaltet habt zu Hause an den verschiedenen Endgeräten. Denn ich glaube, das wird eine interessante Predigtreihe, die wir heute beginnen. Mit Glauben kennen wir uns ja ganz gut aus im Christentum. Wenn ich sage, ich glaube, das wird interessant jetzt in den nächsten Wochen, dann wissen wir alle aus unserer Alltagssprache gut, ja, Glauben, das ist, wenn man irgendwie denkt, etwas müsste schon so stimmen, aber man weiß es halt nicht genau. Also in unserer Alltagssprache, wenn wir sagen, ich glaube, morgen wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen trübe draußen und ich werde nass, wenn ich mein Kind in den Kindergarten fahre mit dem Fahrrad, dann ist das eine Vermutung, die auf Erfahrung und auf gesundem Menschenverstand basiert, aber sich jetzt noch nicht mit letzter Sicherheit belegen oder verifizieren lässt. Es liegt ja auch in der Zukunft. Als ich darüber nachgedacht habe, wie ich denn unseren Reigen eröffne zum apostolischen Glaubensbekenntnis, also zu dem bekannten Glaubensbekenntnis der christlichen Kirchen, ist mir deutlich geworden, dass es zum Thema Glauben an und für sich noch ganz schön viel zu entdecken gibt. Ich habe das vorhin so flapsig gesagt, mit Glauben kennen wir uns ja aus. Und das ist ja auch der zentrale Begriff, der uns in unseren Kirchen und Gemeinden begegnet. Wenn wir sagen, ich persönlich kann ich mit dem, was da passiert, was anfangen, dann kleiden wir das ganz häufig in die Aussage, ich glaube da was oder ich glaube das. Also dieses Glauben, das begleitet uns täglich, wenn wir Christinnen, wenn wir Christen sind. Aber es lohnt sich, wie ich denke, darüber nochmal zu reflektieren, was genau Glauben denn eigentlich ist, was genau Glauben denn eigentlich ausmacht. Denn so präsent der Begriff ist, so gebräuchlich der uns ist, so schwammig wird er auch häufig gebraucht. Und dann habe ich schnell gemerkt, wenn ich da jetzt wirklich ein Fass aufmachen möchte zum Thema ich glaube, dann wird das facettenreich vermutlich. Und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, mich zu Hause hinzusetzen und mir meine Notizen so ein bisschen aufzumalen auf so einem Zettel. Und da nehme ich euch heute mit rein. Ihr könnt meine Notizen sozusagen mitverfolgen, wenn ich gleich ein paar Gedanken entwickeln werde, um besser hinterherzukommen, wenn ich da Verschiedenes ansprechen will. Gut, stürzen wir uns also rein in die Materie. Ich glaube, ist ein zentrales Schlagwort und da wird schnell deutlich, dass wenn wir in christlichen Milieus vom Glauben reden, dass dann Glauben und Denken sehr, sehr viel miteinander zu tun haben. Gisela hat vorhin schon gesagt, das apostolische Glaubensbekenntnis hat seine Wurzeln im 4. Jahrhundert. Das werden wir gleich noch wenigstens kurz andiskutieren, dass in diesen ersten 3 Jahrhunderten des frühen Christentums ganz, ganz vieles passiert zum Thema Glauben. Und im späten 4., frühen 5. Jahrhundert gab es einen maßgeblich einflussreichen Theologen, Augustinus heißt er, und dem verdanken wir, glaube ich, sehr, sehr vieles von dem immer noch, was wir heute mit Glauben verbinden. Augustinus macht nämlich eine einschneidende Unterscheidung. Er sagt, es gibt zwei Sorten von Glauben. Und die teilt er ein, so in Schubladen sozusagen. Einmal gibt es den Glauben, der geglaubt wird. Und dann gibt es den Glauben, durch den geglaubt wird. Also er meint damit, einmal gibt es den Glauben an sich als eine Haltung, als eine menschliche Haltung des Glaubens. Und dann gibt es auch noch den Glauben, der mit Inhalt verbunden ist. Der Glaube, der geglaubt wird. Also da geht es um Sachinhalte, um Nachdenken, um Informationen, die für wahr gehalten werden. Und das habe ich versucht, in dieses Schema zu bringen, da mit diesem Pfeil zwischen diesen beiden Personen. Das ist der eine, der glaubt. Ja, bei dem ist dieses Phänomen Glaube angesiedelt. Und witzigerweise, also Glaube durch den geglaubt wird, aber auch der Glaube, der geglaubt wird, ist im Grunde hier in der Zeichnung bei dem linken Männchen sozusagen zu suchen. Der hält nämlich bestimmte Dinge über das andere Männchen für wahr und das ist dann der Glaubensinhalt sozusagen. Also wenn wir über Glauben sprechen, von Augustinus aus und nach Augustinus ganz schwerpunktmäßig, dann gucken wir hier im Grunde nur den linken Typi so richtig gründlich an und das, was der über den anderen, der geglaubt wird, denkt. Also es gibt einmal den einen, der glaubt und der andere, an den geglaubt wird oder der geglaubt wird. Und beides sozusagen entfaltet Augustinus mit Überlegungen zu dem Linken. Einmal der Glaube als Haltung, wollte ich euch nur sagen, und dann der Glaube als Inhalt, als denkerische Verantwortung von sachlichen Wahrheiten. Und jetzt ist es spannend, das sehe ich so ein bisschen ja als meinen Job an, euch mit in biblische Zusammenhänge reinzunehmen. Lasst uns doch jetzt für die nächsten paar Minuten mal gucken, was finden wir denn in biblischen Zusammenhängen so vor zum Thema Glauben. Augustinus, gut und schön, ich habe euch gerade schon gesagt, ich denke, der hat ganz, ganz maßgeblich dann die Theologiegeschichte und die Kirchengeschichte geprägt mit seiner Auffassung zum Thema Glauben. Inwieweit findet sich das denn, was Augustinus sagt, auch schon im Neuen Testament wieder? Und wenn wir uns da umgucken im Neuen Testament, dann wird sehr, sehr deutlich, dass schon im Neuen Testament viel von Glauben und Glaube die Rede ist und Glaube aber, ich sag mal vorsichtig, in 99,5% der Fälle eine Beziehung bezeichnet, eine wechselseitige Beziehung. Das, was wir Glauben nennen, die entsprechenden neutestamentlichen Vokabeln könnte man auch mit Vertrauen oder mit Treue wiedergeben. Das ist übrigens in der antiken religiösen Welt gar nicht so selbstverständlich. Für uns mag es das sein, dass wenn wir über Religion reden, dass wir dann schnell an Glauben denken. Das ist aber offenbar in der Antike, in der das Christentum entsteht, überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Leute sind religiös, ganz kulturübergreifend. Ja, also die Menschen im Neuen Testament und drumherum, die gehören bestimmten religiösen Strömungen an, praktizieren religiöse Gebräuche, aber dass das was mit Glauben oder mit Vertrauen zu tun hat, das ist irgendwie so ein neues, heißes Ding im frühen Christentum. Sondern andere Menschen in anderen Kulturen, die würden sagen, meine Religion, die drückt sich aus in meiner Ehrerbietung gegenüber der Gottheit, der ich folge. Oder in meinen Handlungen, in meiner Teilnahme an kultischen Festen oder Gottesdiensten. Aber dass das was mit Vertrauen zu tun hat, das ist jetzt kein so ganz großes Ding außerhalb des Christentums. Es wird dann aber zentral. Und im Neuen Testament, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, durchzuzählen, aber ihr müsst wahrscheinlich nicht mal staunen, weil es euch nicht überrascht, im Neuen Testament dann zu sehen, dass euch das Thema Glauben an jedem Winkel im Grunde entgegenstrahlt. Egal, wo ihr aufschlagt, da ist das Thema Glauben nicht weit. Was ich euch sagen möchte ist, im Neuen Testament hängen Glaube und Beziehung ganz eng miteinander zusammen. Und es gibt kaum solche Formulierungen, die dann besagen, ich glaube das und dann kommt eine bekenntnismäßige Definition oder so. Also dass der Glaube mit Sachinhalten, mit denkerischen Inhalten, die für wahr gehalten werden, dass der damit verknüpft ist, das schlägt sich nur in wenigen Formulierungen nieder. Gebräuchlicher sind Formulierungen, die dann sagen, ich glaube an, und dann wird eine Person genannt, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an Gott. Und dann merkt ihr, da ist diese Beziehung im Mittelpunkt. Eine Vertrauensbeziehung, ich habe das hier Vertrauen und Treue genannt. Vertrauen bedeutet, ich gehe ganz fest davon aus, da meint es jemand gut mit mir. Und Treue bedeutet, ich bleibe in diesem Kontakt mit dieser Person, weil ich das für richtig halte und für wahr halte, dass diese Person das gut mit mir meint. Und wenn ich das so sage, dann merkt ihr schon, ja, Glauben kann nicht ganz ohne Denken sein. Wenn ich jemand vertrauen möchte, wenn ich jemandem treu sein möchte, dann muss ich schon davon überzeugt sein, dass sich das auch lohnt, dass ich mit meinem Vertrauen bei dieser Person gut aufgehoben bin. Und insofern überrascht es nicht, dass es das dann eben doch mitunter gibt im Neuen Testament und darüber hinaus dann ganz massiv, dass Leute sagen, ich glaube, dass Gott der Vater und unser Schöpfer ist oder solche Dinge. Weil dieser denkerische Inhalt meinem Vertrauen und meiner Treue die Grundlage und die Basis bildet. Ja. Es ist aber ein Unterschied, ob ich sage, ich verstehe Glauben vor allem als denkerisches Wahrhalten von Sachwahrheiten oder Satzwahrheiten oder ob ich Glauben als Beziehung und als Treue verstehe. Und das wollte ich euch an dieser Stelle schon mal behaupten, prüft es gerne nach. Im Neuen Testament ist Glaube im Wesentlichen Vertrauensbeziehung. Man könnte wunderbar an den meisten Stellen auch, da wo unsere Bibeln häufig haben, ich glaube, sowas übersetzen wie ich vertraue oder ich halte die Treue. Und einen habe ich noch, dann höre ich auch auf mit so sprachlichen Feinheiten. Die wenigen Sätze, die es gibt im Neuen Testament, die besagen, ich glaube das, da könntet ihr auch noch mal eine alternative Übersetzung ausprobieren, die genauso richtig ist grammatikalisch, denn im Griechischen, in der Sprache, in der das Neue Testament verfasst ist, sind das Wörtchen das und das Wörtchen weil ein und dieselbe Vokabel. Also in der antiken griechischen Welt ist das Wörtchen, das wir gerne als das wiedergeben, das kann man auch mit weil übersetzen. Und eine Aussage, die sagt, ich glaube, dass Gott unser Vater und Schöpfer ist, ließe sich auch übersetzen, ich vertraue ihm, weil Gott unser Vater und Schöpfer ist. Und so eine Formulierung, so eine Übersetzung würde das vielleicht auch noch besser zur Geltung bringen, dass es im Zentrum um diese Beziehung, um diese Vertrauensbeziehung geht. Und die natürlich auf Überzeugungen fußt, nicht ohne Überzeugungen existieren kann. Aber es ist jedenfalls von biblischem Sprachgebrauch her nicht unbedingt angedacht, dann die Beziehung zu vergessen gegenüber dem inhaltlichen Fürwahrhalten von bestimmten Wahrheiten. So, darauf wollte ich hinaus. So viel zum Thema Glauben. Gucken wir von der Basis doch mal an, was es mit Bekennen im frühen Christentum auf sich hat. Und jetzt haben wir gerade schon gehört, wir sind mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis sozusagen in der alten Kirche, im frühen Christentum unterwegs. In den ersten 4 Jahrhunderten werden entscheidende Weichen gestellt. Und das Glaubensbekenntnis, von denen das Apostolische eines ist, das hat halt Karriere gemacht, das ist bekannt, das wird in vielen christlichen Gottesdiensten bis in die Gegenwart hinein gesprochen. Die Glaubensbekenntnisse entstehen aus diesem Bedürfnis heraus natürlich, dass das frühe Christentum sich erstmal klar werden muss, wer sind wir eigentlich, was macht uns aus, was verbindet uns miteinander, die wir uns als Christinnen und Christen verstehen und was unterscheidet uns vielleicht auch von solchen Leuten, die sich nicht als Christinnen und Christen verstehen würden. Also Abgrenzung nach außen sozusagen ist ein Ding, aber auch vielleicht sogar noch stärker die Vergewisserung um das eigene. Wir bestärken uns, indem wir unseren Glauben bekennen, jedenfalls seit der alten Kirche, darin, dass wir die sind, die wir sind und dass das auch irgendwie richtig ist. Und indem wir das tun oder um das tun zu können, müssen wir auch irgendwie natürlich das Gefühl kriegen können, dass das nicht ganz doof ist, was wir da denken eigentlich als Glaubende, sondern dass das schon Hand und Fuß hat, dass sich das so denken lässt, dass das irgendwie auch vernünftig ist, vernunftkompatibel, dass das mit dem gesunden Menschenverstand zusammenpasst. Ja, insofern macht diese denkerische Komponente des Glaubens dann schon früh im alten Christentum, im frühen Christentum Karriere und führt dazu, dass solche Glaubensbekenntnisse wie das apostolische Glaubensbekenntnis entstehen. Ja, und die Christinnen und Christen mussten sich natürlich kritische Rückfragen gefallen lassen. In der alten Kirche, wie das denn geht, dass sie an einen Jesus glauben, der am Kreuz gestorben ist und trotzdem von sich behauptet, Gottes Sohn zu sein. Wie geht das denn? Dass der irgendwie Mensch ist, aber auch gleichzeitig Gott. Also gerade das Wesen Jesu Christi ist ganz stark diskutiert in der alten Kirche. Da gibt's Meinungsverschiedenheiten und schmerzhaften Meinungsfindungsprozess vielleicht auch, der sich dann kristallisiert oder hinführt zur Entstehung bestimmter Bekenntnisse. Oder wie das mit Vater, Sohn und Heiligem Geist ist. Die werden uns ja auch begegnen als wichtige Glaubensgegenstände im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ja, und dass aber Vater, Sohn und Heiliger Geist irgendwie drei sind, aber doch auch nur ein Gott, das muss man erstmal verstehen. Und da wird heiß diskutiert in der alten Kirche. Also diese denkerische Verantwortung des Glaubens, die findet da statt. Die ist mit der Entstehung des Neuen Testaments eben leider nicht abgeschlossen. Wir haben im Neuen Testament keine eindeutige Aussage, die ganz klipp und klar sagt, hier Jesus Christus ist übrigens ganz Gott und ganz Mensch, da habt ihr's. Sondern man muss irgendwie da vieles lesen und damit ringen, wie das denn im Einzelnen zu verstehen ist. Genauso haben wir wünschten uns das vielleicht manchmal, so eine Trinitätslehre schon im Neuen Testament zu haben. Gott, der dreieinige Gott, der als Vater, Sohn und Heiliger Geist drei Personen, aber doch irgendwie nur einer ist. So ganz klipp und klar, wie wir es vielleicht gerne hätten, sagt das Neue Testament das nicht. Die frühe Kirche muss das klären. So, es entstehen Glaubensbekenntnisse, die dazu dienen, zur Vergewisserung und auch zur Abgrenzung von dem, was man nicht glauben mag. Und Gisela hat das gerade schon gesagt, wo werden diese Glaubensbekenntnisse gesprochen und hauptsächlich verwendet? Interessanterweise da, wo Glaubende zusammenkommen, wo Christinnen und Christen sich treffen, du hattest gesagt, im liturgischen Gebrauch, also im Gottesdienst. Da, wo gemeinsam Gottesdienste gefeiert werden, Taufen gefeiert werden, da haben diese Glaubensbekenntnisse ihren Ort. Sie dienen also nicht interessanterweise dazu, dass man um die Häuser zieht und allen anderen um die Ohren haut, an welchen Stellen man Meinungsverschiedenheiten haben könnte, sondern sie dienen eben nach innen hin dieser Vergewisserung, das sind wir, das können wir denken und glauben und weil wir das so denken können, können wir unserem Herrn und Gott Vertrauen schenken. In den ersten 3-4 Jahrhunderten der Kirche passiert noch was Spannendes. Das Christentum entwickelt sich von einer kleinen Minderheit im Römischen Reich zur Mehrheit. Mit der sogenannten Konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert. 4. Jahrhundert, merkt ihr, ist irgendwie so ein... Das ist die heiße Zeit da im frühen Christentum. Da ist Augustinus, da ist apostolisches Glaubensbekenntnis und da ist auch Kaiser Konstantin, der das Christentum zur Staatsreligion erhebt plötzlich. Und damit ist der Bahn frei, dass plötzlich Christinnen und Christen oder Christentum insgesamt sich so sehr ausbreitet, dass es zur Mehrheit wird. Und nun findet eben Vergewisserung auf so einem breiten Konsens, auf so einer breiten Ebene statt. Lasst uns doch bitte mal gucken, wie Glaubensbekenntnisse biblisch verortet sind. Und das ist eine spannende Sache. Auch im Neuen Testament gibt es bereits Glaubensbekenntnisse. Wenn wir da genau hingucken, finden wir an mehreren Stellen so komprimierte Aussagen, die begreifen lassen, was der Glaube ist und wozu unsere Überzeugung eigentlich gut ist. Zwei habe ich euch ausgewählt. Die haben jetzt nicht so steile Karriere gemacht. Die sind manchen gar nicht so geläufig, gar nicht so bekannt, obwohl sie im Neuen Testament stehen. Aber es sind eben auch Glaubensbekenntnisse. Eines steht in 1. Korinther 15. In 1. Korinther 15 schreibt Paulus einen seiner frühesten Briefe an eine Gemeinde, die korinthische Gemeinde, wo vieles nicht ganz rund läuft. Paulus hat Post bekommen aus Korinth, hat auch Freunde, die in Korinth waren, die korinthische Gemeinde besucht haben und jetzt zu Paulus kommen und ihm davon erzählen, wie es da gewesen ist. Und Paulus merkt, die lieben Geschwister in Korinth, da ist ein bisschen Kuddelmuddel. Und durch den ersten Korintherbrief versucht er der Gemeinde, obwohl er nicht vor Ort sein kann, mehr als gute Ratschläge, eine verbindliche Weisung mit auf den Weg zu geben, damit diese Gemeinde sich weiter gut entwickelt, obwohl Paulus jetzt eben nicht mehr vor Ort ist in der Gemeinde, die er gegründet hat. Ein Problem von vielen, das Paulus im ersten Korintherbrief anspricht, ist die Auferstehung. Die Leute in Korinth sind schlaue Leute und sie wissen, was mit Menschen passiert, die gestorben sind. Wenn man da irgendwie nochmal nachguckt, nachdem jemand beerdigt ist, einige Zeit später, was man vorfindet, ist nicht so richtig schön, sondern der menschliche Körper, wenn er bestattet wird, zerfällt, langsam aber sicher oder manchmal auch schneller. Auf jeden Fall ist der menschliche Körper schnell dahin und eine Hoffnung, dass der irgendwie wieder intakt werden könnte, die ist schwer vorzustellen. Und deswegen äußern die Christinnen und Christen aus Korinth Paulus gegenüber ihre Zweifel. Wieso glauben wir denn an eine persönliche Auferstehung, dass mein Leben nach dem Tod noch weitergehen könnte? Ich habe doch gesehen, Bruder XY oder Schwester sowieso ist verstorben und die sind nicht wieder zurückgekehrt. So, also mit solchen Schwierigkeiten setzt sich das frühe Christentum auseinander. Und Paulus zitiert, um diesen Zweifeln, dieser Verunsicherung in Korinth zu begegnen, Paulus zitiert ein kleines Glaubensbekenntnis in 1. Korinther 15, 3 bis 5. Und das sagt er übrigens auch ganz explizit, dass das nicht sein Text ist, sondern dass es ein Glaubensbekenntnis ist, das er selber gelernt hat, 15 Vers 2, ich gebe euch etwas weiter. Moment, Vers 3 ist das. Ich gebe euch etwas weiter, was ich selbst empfangen habe. Also mir ist das beigebracht worden als jungem Christen und ich gebe es euch weiter. Und dann lautet dieses Glaubensbekenntnis, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, und danach von den Zwölfen. Der auferstandene Jesus Christus ist gesehen worden. Ja. Leute haben ihn als Auferstandenen erlebt, sind ihm begegnet und das ist Grund zur Hoffnung, dass auch die Glaubenden mit ihrem Tod nicht irgendwie einfach weg sind von der Bildfläche, sondern dass es eine Hoffnung gibt, auch zu einer auf eine individuelle Auferstehung der Glaubenden. Ja. Das ist der gemeinsame Glaube an das Evangelium. Paulus zitiert das hier und sagt, ich gebe euch ein Bekenntnis weiter. Und wozu dient dieses Bekenntnis? Dazu, dass Zweifel ausgeräumt werden können in der Gemeinde. Dass Anlass geschaffen wird zum Vertrauen. Jesus Christus ist gesehen worden als Auferstandener, sagt Paulus. Deswegen dürfen wir auch darauf vertrauen, dass wir, wenn wir sterben und unsere christlichen Geschwister, wenn sie sterben werden, dass damit nicht alles aus und vorbei ist, sondern dass Gottes Macht größer ist als der Tod. Das Bekenntnis dient der Vergewisserung und wird auf eine ganz konkrete Fragestellung und Situation bezogen. Noch ein Beispiel. In Philipper 2 haben wir ein vielleicht sogar noch etwas bekannteres Bekenntnis. Auch im Philipperbrief nimmt Paulus Stellung zu Dingen, die seiner Meinung nach nicht ganz rund laufen in der Gemeinde, obwohl in Philippi gibt es viel weniger zu kritisieren als in Korinth. Und trotzdem an einer Stelle hat Paulus Sorge, dass nämlich die gegenseitige Wertschätzung der Christinnen und Christen ein bisschen kurz kommen könnte. Und auch da macht er einen Schachzug, den er im ersten Korintherbrief angewandt hat. Auch da zitiert er wieder einen Text, den wir als Bekenntnistext verstehen können. Ja? Seid untereinander so gesinnt, in Philipper 2, ab Vers 5, seid untereinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dann zitiert er eben dieses Glaubensbekenntnis, in dem er mit ganz wenigen Worten das Wirken Jesu Christi zusammenfasst, interessanterweise, von seiner göttlichen Existenz, bevor er in die Welt gekommen ist, über seine Menschwerdung bis zum Tod, und dann wird Christus erhöht, sagt Paulus, durch Gott über alle anderen Geschöpfe hinaus. Das gönnen wir uns mal. Ich lese euch das mal vor nach der Luther-Übersetzung. Er, also Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, hielt es nicht wie eine Diebesbeute fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also ganz komprimiert ein Text, der vom Anfang bis zum Ende das Wirken Jesu Christi vorstellt und darstellt. Paulus zitiert das hier im Philipperbrief mit dem Ziel, der korinthischen Gemeinde eine Orientierung bieten zu können in einer aktuellen Frage. Und wenn wir das mal lesen würden im Kontext, wenn wir Kapitel 2 vorher und nachher noch ein bisschen mehr lesen würden, würden wir schnell sehen, das Problem in Korinth ist, dass es da so Statusgerangel gibt scheinbar, dass es einige gibt, die empfinden sich als die besseren Christen und Christinnen und haben irgendwie so hochmütige Haltungen anderen gegenüber. Paulus sagt, seid untereinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und was hat Jesus Christus gemacht? Der hat eben nicht sich dran geklammert, höher zu sein als alle anderen, sondern er hat losgelassen von seiner Hoheit und hat sich selbst erniedrigt zum Guten. Und Paulus sagt, darin, im Grunde ist das so ein bisschen so, what would Jesus do? Wie würde Jesus sich verhalten? Jesus würde nicht sich dran klammern, von allen super gefunden zu werden, sagt Paulus. Und daran solltet ihr euch ein Beispiel nehmen. Jesus hat seinen Herrlichkeitsstatus verlassen und ist Mensch geworden, ist sogar gekreuzigt worden. Und deswegen sollt ihr einer den anderen, eine die andere, höher achten als euch selbst. Also wieder haben wir hier ein Bekenntnis in einem Paulusbrief, das an sich gut und schön ist, aber das einer konkreten Situation sich verpflichtet. Und Paulus benutzt dieses Bekenntnis als was Gemeinschaftsstiftendes, was der Gemeinschaft hilft und die Gemeinschaft stärkt. Das Vorbild Jesu, und nur auf diesen einen Punkt hebt ja Paulus ab. Den Rest aus dem Glaubensbekenntnis, da kommt er gar nicht drauf zu sprechen. Aber an diesem einen Punkt, Jesus Christus hat sich erniedrigt, darin ist er euer Vorbild, sagt Paulus. Und Christinnen und Christen, die sich das zu Herzen nehmen, können miteinander auf eine gute Weise Gemeinschaft bauen und werden sich nicht so schnell zerstreiten wie Leute, die auf die eigene Ehre und das eigene tolle Ansehen bedacht sind. Im Neuen Testament, das waren jetzt zwei Stichproben. Ich behaupte aber, die Beobachtung ließe sich erhärten, wenn wir noch weitere Stellen hinzuziehen würden. Im Neuen Testament gibt es kleine Glaubensbekenntnisse und sie werden benutzt als etwas, was der Gemeinschaft dient und Beziehungen unter den Glaubenden stärkt. So weit, so gut. Erlaubt mir jetzt, wenn wir aufs Ende hinsteuern, noch was zum Letzten zu sagen, nämlich zu dem Wörtchen Ich. Ich habe versucht, euch zu zeigen, dass Bekenntnisse gut und schön sind, dass es dabei aber in erster Linie um Beziehungen geht und im Neuen Testament konkret, dass ohne eine spezifische Anlasssituation im Grunde dieses Bekenntnis ziemlich leer wäre, sondern Paulus jedenfalls benutzt Bekenntnisse, um in eine ganz konkrete Situation hinein Orientierung zu bieten. Und deswegen fühle ich mich fast genötigt, auch über unsere heutige Situation wenigstens kurz ein paar Gedanken anzustellen. Wenn wir uns über unseren Glauben, über unser Bekenntnis Gedanken machen, wie ist denn die Situation beschaffen, in der wir heute sind? Und das könnt ihr für euren eigenen Kontext sicher viel, viel besser beantworten, als ich das machen kann. Ich kann ja nicht so richtig in eure Häuser gucken und will das auch gar nicht. Das traue ich euch sehr, sehr gut zu, dass ihr selbst auch seht, wo in eurer Situation ihr gefordert und gefragt seid. Ich will euch aber kurz sagen, was mich mürbe macht während der letzten Monate und auch Jahre, wenn ich mir unsere Gemeindelandschaft und überhaupt unsere Gesellschaft angucke. Dass ich nämlich den Eindruck habe, dass wir zu wenig miteinander in Kontakt kommen. Dass es immer mehr dieses Phänomen gibt, dass Leute sich mit Leuten abgeben, von denen sie von vornherein wissen, ich werde hier bestärkt in meinen Meinungen, und dass dadurch immer mehr Grüppchen entstehen, in unseren Gemeinden, aber auch in unserer Gesellschaft insgesamt. Da muss ich gar nicht gläubig dafür sein, muss ich gar nicht Christin oder Christ dafür sein. Aber es entstehen immer mehr Grüppchen, die irgendwie gegeneinander stehen und einander ablehnen, ohne miteinander in Kontakt kommen zu können und miteinander zu reden. Ja, das habe ich ja versucht, so durch die irgendwie Blitz und Regenwolke anzudeuten, und die drehen sich da den Rücken zu, die Mannekes. Also diesen Trend zur Abgrenzung voneinander, der dadurch auch noch viel leichter wird, dass wir ja viel irgendwie unser Leben in den virtuellen Raum online verlagert haben und da in den sozialen Medien ja sogar durch die Programmierung dieser Websites uns immer mehr Inhalte angezeigt werden, die uns unterstützen in dem, was wir sowieso schon denken, und die uns wenig herausfordern, uns einzulassen auf Neues. Und da habe ich den Eindruck, ist das Glaubensbekenntnis, ob es jetzt die neutestamentlichen Glaubensbekenntnisse sind oder das apostolische Glaubensbekenntnis aus der alten Kirche, ist ein starker Impuls, dieses Abgrenzungsverhalten zu hinterfragen und zu durchbrechen. Weil sowohl im Neuen Testament als auch in der alten Kirche, wie wir gesehen haben, das Bekenntnis was Gemeinschaftsstiftendes ist und sein will. Und wenn wir unseren christlichen Glauben bekennen mit den Worten des Apostolikums, dann verbindet uns das mit den Leuten aus der evangelischen Kirche, aus der katholischen Kirche, aus der anglikanischen Kirche, hast du gesagt, und wahrscheinlich viele weitere Gruppen, die dieses Bekenntnis ratifiziert haben, sich zu eigen gemacht haben. Das ist auch das Supere. Im 4. Jahrhundert gibt es noch nicht so eine ganz starke Aufspaltung der christlichen Gemeindelandschaft, sondern das entsteht später. Also da haben wir gemeinsame Wurzeln. Und im Christentum, mein Eindruck ist, wir finden uns schon in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde und auch anderswo immer so als die richtig richtigen Christinnen und Christen. Und die anderen, ja, die versuchen es auch irgendwie, aber machen es eigentlich gar nicht so gut. Das apostolische Glaubensbekenntnis kann uns mahnen, auch mit Katholiken und Katholikinnen Gemeinschaft zu leben. Oder mit Leuten aus der evangelischen Kirche oder aus anderen christlichen Gruppierungen, von denen wir vielleicht denken, ah, die sind irgendwie komisch, die machen Sachen anders als wir, aber sie haben das gleiche Vertrauen auf Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und das kann, wenn es gut gelingt, dazu führen, dass wir miteinander reden und auch miteinander ringen, wo wir vielleicht unterschiedliche Auffassungen haben. Ich wünschte mir, dass das in der Kirche mustergültig stattfindet, also in der weltweiten großen christlichen Kirche, und dass das deswegen auch auf unsere Gesellschaft, auch auf nichtchristliche Bereiche unserer Gesellschaft ausstrahlen kann, dass wir nicht Abgrenzungsverhalten immer stärker verfestigen und praktizieren, sondern dass wir aufeinander zugehen, aufeinander hören, voneinander lernen und miteinander Gemeinschaft gestalten. Das fände ich sehr, sehr super. Und ich sehe da wirklich im Glaubensbekenntnis einen starken Impuls dazu. Um es nochmal ganz kurz zu sagen, Glaube im Neuen Testament ist Beziehung. Und sowohl im Neuen Testament als auch in der alten Kirche ist das Bekenntnis sozusagen eine gemeinsame Basis, ein gemeinsamer Startpunkt, von dem aus man miteinander arbeiten und weitergehen kann. Also ich begreife das Glaubensbekenntnis und die verschiedenen Glaubensbekenntnisse, über die wir gesprochen haben, als Aufruf und Ressource, als Stärke, als Antrieb, um miteinander unterwegs zu sein. Amen und danke für eure Geduld.